Let me suggest.
Vielleicht könnte ich vorschlagen, dass Sie erstmal kurz vielleicht könnten Sie kurz durchatmen. Ich komme zurück auf diese drei Beispiele, die Sie genannt haben, aber es scheint Fragen zu gehen bei der Jury. Vielleicht könnten wir erstmal die Fragen hören und dann kommen wir daraufhin zurück. Ist in Ordnung. Alon Harrell, Hebrew University. Ich habe einige Fragen. Eine bezieht sich auf die gesetzliche Situation. So wie ich das verstanden habe, muss man erstmal beweisen, dass eine Straftat begangen worden ist, um zwangseingewiesen zu werden. Also gibt es nicht die Möglichkeit, wie in den Staaten oder in Israel auch, wie ein Mensch zwangseingewiesen werden kann, ohne dass er eine Straftat begangen haben kann. Ist das so?
No, that's not right. Das ist nicht so. Es gibt zwei Wege. Es gibt auch die andere Zwangseinweisung. Wenn jemand nämlich, das ist sozusagen eine präventive Zwangseinweisung, wenn jemand aufgrund seines Verhaltens für andere oder für sich selber gefährlich zu werden droht, dann kann auch zwangseingewiesen werden aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens und dann auch mit Hilfe des Gerichts. Das hat nur jetzt nichts zu tun mit Strafrecht. Und mein Spezialgebiet, und darauf wollte ich mich konzentrieren, ist die Frage der Unterbringung von Straftätern. Ja, aber es gibt diese beiden Möglichkeiten, das ist richtig.
Eine andere Sorge, die ich habe, ich hatte das Gefühl, dass Sie angedeutet haben oder vielleicht sogar gesagt haben, dass Gerichte und Richter nicht unbedingt als Überwachung funktionieren in der Psychiatrie, aber dass sie mitgehen. Sie haben einige Beispiele gesagt und ich möchte gerne mehr dazu wissen. Also das eine hatte mit diesem zweiten Gutachten, da hatte der Zeuge das auch angesprochen. Es gab ein Zögern. Habe ich recht, wenn ich sage, dass es eine gewisse Zögerung gab seitens der Gerichte, einen zweiten Gutachten zu hören? Ist das so?
So. Es ist so, dass das Gericht einen Gutachter bestellt und das Gericht kennt ja seine Hausgutachter auch. Die wissen schon in etwa, die Gutachter wissen, was das Gericht hören möchte und das Gericht weiß auch immer, in welche Richtung dieser Gutachter marschiert. Und sie haben es sehr schwer, einen Alternativgutachter zu finden, weil das irgendwo als unsolide gilt. Das ist natürlich ganz irrational, denn wenn ich ein guter Fachmann bin, ein guter Psychiater, dann komme ich zu einem korrekten Ergebnis, gleichgültig von wem ich beauftragt bin. Das kann ja an sich, hängt ja nicht miteinander zusammen. De facto ist es aber so, dass Sie kaum jemanden finden, der bereit ist zu begutachten im Auftrage des Verteidigers zum Beispiel. Das behindert natürlich auch die Verteidigung eines Mandanten ganz stark, wenn ich nicht mich in der Lage sehe, als Verteidiger auch als Beweismittel ein Gegengutachten vorzulegen. Ich habe das einmal durchgespielt, auch im Falle des Herrn Sabasch, der jetzt schon 30 Jahre da ist. Oder ich habe einen Sachverständigen, den Professor für forensische Psychiatrie an der Universität Mainz, gefunden. Er war bereit, er hat ein Gutachten über Herrn Sabasch erstellt, wobei die Klinik ihm keine Unterlagen überlassen hatte, sondern nur, er hat nur Herrn Sabasch gesprochen, 2 Stunden lang. Und dann hat nachher die Klinik dieses Gutachten abgewertet gegenüber dem Gericht. Auch hat gesagt, er hat ja nur 2 Stunden Zeit gebraucht, um die ganze Akte zu studieren und Herrn Sabasch zu untersuchen. Wobei der Professor die sämtlichen Unterlagen von mir hatte, denn ich habe die Akte komplett. Alles, was vorher, die ganze Vorgeschichte. Aber mit dieser Behauptung der Klinik, das Gutachten von dem Professor Glatzel tauge ohnehin nicht, denn der hat ja nur eben so oberflächlich gearbeitet, hat es eigentlich kaum Beachtung gefunden. Allerdings jetzt beim Oberlandesgericht in der nächsten Instanz dann schon. Aber auch nur so weit, dass man jetzt dem Gericht aufgegeben hat, nochmal einen Gutachter zu hören. Und der wird ja wieder vom Gericht bestellt. So geht das, läuft das Spiel.
So basically there is no effective way but
Also im Grunde gibt es keinen effektiven Weg, wie man eine zweite Gutachtung bekommen kann, außer durch den Gericht selber. Also dieses Gericht sucht seinen Gutachter aus.
der Strafprozessordnung.
And you also don't have access to.
Und Sie haben auch keinen Zugang zu den Dokumenten auf der Basis, von denen die Psychiater diesen Gutachten erstellt haben. Die Dokumenten stehen Ihnen nicht zur Verfügung.
Ja, bei diesem Gutachten, was ich vorhin kritisiert habe, wo man mit dem HCR20 gearbeitet hat, diese Unterlagen habe ich ja von dem Psychiater nachher schließlich bekommen. Und da konnte ich ja auch dann darlegen, dass der Psychiater unsauber gearbeitet hat. Aber das hat das Gericht nicht interessiert. Die lesen nur das Ergebnis. Und wenn da steht, der ist gefährlich und wird in Zukunft Straftaten begehen, dann ist es dem Gericht ganz egal, auf welchem Wege der Psychiater zu diesem Ergebnis gekommen ist. Und da liegt das Dilemma.
Now, would you think that under...
Können Sie sich vorstellen, dass in einem Alternativsystem, in dem der Verteidiger eine zweite Gutachtung bringen könnte, wie das in Amerika oder in anderen Ländern ist, meinen Sie, das wäre ein besseres System, weil ein Gericht dann praktisch mehr... Sie finden, das wäre besser so?
Aha. Ja, auf jeden Fall. Weil es natürlich Aufgabe des Verteidigers ist, auch Beweismittel dem Gericht zu präsentieren. Das gehört also zu unserer genuinen Tätigkeit und das wird uns hier unmöglich gemacht. Das ist richtig so.
Just a last question. Jetzt nur eine letzte Frage, wenn ich darf. Gibt es Fälle... Oder ist es üblich, kommt es vor, dass Gerichte ein Gutachten ablehnt, die von dem Gericht selber eingeladen wird, also aufgetragen wird? Kann es sein, dass der Gericht sagt, ich glaube nicht, dass Sie die richtige Entscheidung gemacht haben als Psychiater? Gibt es das?
Sollte so sein. Das ist höchstrichterliche Rechtsprechung, dass es so sein muss, dass das Gericht nachprüft, ob die Tatsachen, die der Psychiater seinem Gutachten zugrunde legt und ob auch die Schlussfolgerungen daraus nachvollziehbar sind. Ich muss sagen, ich kenne faktisch nur diesen engen Bereich Klinik Neustadt, Strafvollstreckungskammer, Landgericht Lübeck. Ich kann Ihnen also nicht sagen, wie das generell anderswo ist in der Bundesrepublik, nicht? Aber in Lübeck, bei der Strafvollstreckungskammer in Lübeck wird mit tödlicher Sicherheit das Gutachten, nur das Gutachten geglaubt, nur dem Gutachten geglaubt. Nein, ich muss es sogar einschränken. Es wird in Lübeck von der Strafvollstreckungskammer nur den behandelnden Ärzten in der Klinik geglaubt. Das hat ja mein Mandant, von dem ich Ihnen vorher den Brief vorlas, so schön dargestellt, so klar dargestellt. Alle positiven Gutachten über ihn waren just for fun, weil die Ärzte in der Klinik gesagt haben, unsere Kollegen, vergessen Sie mal, die taugen nichts.
I see. Thank you very much.
Und ich meine, das ist vielleicht nur das Problem nur dieser Klinik. Ich weiß es nicht.
Ja, viele unserer Fragen müssten natürlich an die Gerichtspsychiater gestellt werden, deswegen... Benutzen wir Sie jetzt hier, um die Fragen, die wir eigentlich an die Gerichtspsychiater stellen, über Sie rauszufinden. Erste Frage, die an das anlehnt, was vorher gesagt worden ist. Wie kommen denn die Gutachten zustande? Gibt es irgendwelche Kriterien, denen die Gutachter gemäß zum Urteil kommen müssen? Müssen die Gutachter ihre zu begutachtenden Leute sehen? Welche Art sehen Sie die? Sehen Sie, ich weiß, um nur gleich zu sagen, ich weiß von einem Fall, wo ein Psychiater in den 80er Jahren, in den frühen 80er Jahren, den zu Begutachtenden in einem wichtigen Strafverfahren nur im Gerichtssaal von ferne aus gesehen hat. Ich kenne einen anderen Fall, mit dem ich direkt zu tun hatte, als freiwilliger sozialer Helfer in der Haftanstalt in Heilbronn, der von Gutachtern nur einvernommen worden ist, wenn etwa 6 oder 7 Polizeibeamte mit Plexiglasschilder zugegen waren, weil sie vor seiner angeblichen Aggression so große Angst hatten. Also sie haben sind nie selber einvernommen worden, ohne Zeugen. Also wollte ich fragen, welche Kriterien gibt es, welche empirische oder anders gesagt, welche wissenschaftliche Evidenz benutzen denn die Gutachter?
Also da fragen Sie etwas, ich denke, das kann Ihnen nicht nur ein Jurist nicht beantworten, das wird Ihnen überhaupt niemand beantworten können. Ich weiß es wieder nur aus den Dingen, die mir zur Kenntnis gelangt sind, dass zum Beispiel der Herr Sabasch, der schon 30 Jahre da ist, mir sagt, dass er seinerzeit 1971 nur 10 Minuten mit dem Gutachter gesprochen hat, dass der also keinerlei Intelligenztest oder sonst etwas mit ihm gemacht hat, sondern dass der nur alte Unterlagen, die von irgendwann mal schon da waren, abgeschrieben hat. Also generell sollte natürlich der Sachverständige mit den zu Begutachtenden sehen, sich mit ihm unterhalten, auch gewisse Tests mit ihm durchführen. Ich weiß zum Beispiel, dass einer der Sachverständigen von dem Mandanten, der da selbst sich an Sie gewendet hat, dass der meinen Mandanten 6 Wochen bei sich in der Klinik hatte und ihn dort beobachtet hat, mit ihm gesprochen hat, sehr sorgfältig gearbeitet hat. Aber das ist völlig ins Belieben derjenigen gestellt, der Sachverständigen.
Meine Frage.
Und, darf ich da noch dazu etwas sagen? Es gibt auch, ich muss auch da, ich will niemandem Unrecht tun. Ich weiß, ich lese ja auch Gutachten in anderen Akten und es gibt also Sachverständige, die sehr einfühlsam sind, die sich in die Situation und in die Persönlichkeit und die Problematik dessen, den sie zu begutachten haben, sehr gut einfühlen können. Und auch wenn sie dann zu einem für denjenigen ungünstigen Ergebnis kommen, solche Gutachten habe ich auch schon gelesen. Nur um nochmal auf diesen Herrn Dr. Hochzermeier zurückzukommen. Der hat im September begutachtet. Ich habe ihn im Oktober angerufen und ihn um diese Unterlagen für sein Ergebnis gebeten. Und der sagte mir, ich sage, Sie haben doch Herrn Böde begutachtet. Er sagte mir, wer war das denn eigentlich? Während ich mit einem Gutachter gesprochen habe, den ich als so sehr einfühlsam erlebt habe, telefoniert habe, der wusste nach Jahren noch, dass er meinen jetzigen Mandanten seinerzeit beurteilt, also begutachtet hat. Das ist eine Frage der menschlichen Reife, wie ein Sachverständiger an diese Sache herangeht.
Zweite Frage. Welche Rolle spielen denn Ihres Wissens nach, Ihrer Erfahrung nach, die Prognosen? Dass Psychiater, die sich wissenschaftlich ernst nehmen, keine Prognosen erstellen durften, ist ja klar. Kein Mensch kann prognostizieren, wie ich mich morgen in einem anderen Kontext verhalten werde. Das ist unmöglich. Insofern ist dann die Prognose ohnehin von vornherein mit dem Irrtum versehen. Aber trotzdem spielen ja die Prognosen im Gerichtsverfahren an 4 Stellen eine Rolle. Erstens bei der Anklage, zweitens dann beim Prozess, drittens bei der Strafzumessung und viertens dann im Strafvollzug oder in der Psychiatrie. Also mindestens an 4 Stellen spielen eine ganz entscheidende Rolle. Und dann fünftens nochmal bei der Frage, wann Entlassbarkeit erwogen wird oder auch nicht, oder auch nur lockernde Maßnahmen begriffen werden. Welche Rolle spielt denn Ihres Erachtens die psychiatrische Prognose in Strafverfahren so im on average?
Ja, sie spielen die Schlüsselrolle. Nicht? Vor allen Dingen auch gerade in diesen Unterbringungsprüfungsverfahren, wenn jemand schon im Maßregelvollzug ist. Da haben wir ja die ganz unglückliche Formulierung im Strafgesetzbuch, dass ein Sachverständiger zu beauftragen ist zu der Frage, ob erwartet werden kann, dass der Betroffene in Zukunft keine Straftaten mehr begehen wird. Und das ist, Sie haben ganz recht, an sich eine völlig unmögliche Fragestellung. Aber weil sich natürlich auch keiner die Blöße geben will, dass er dem nicht standhalten kann, machen es unkritische Psychiater halt so, dass sie sich hinter so einem Prognoseschema verstecken, die Punkte da sammeln, einen Strich drunter machen, wie ich Ihnen das geschildert habe, zusammenziehen und dann sagen so und so.
Ich will eine Metapher, meine dritte Frage aus dem Fußballbereich nehmen. Es gibt ein schlechtes Doppelpassspiel zwischen Justiz und Psychiatrie. Beide werden durch ihr Zusammenspiel im rechtsstaatlichen Sinne, aber auch im psychiatrischen Sinne, wenn man das mal immanent nimmt und nicht gleich Thomas Satz, sehr nachvollziehbare Annahme teilt, schlechter. Die Justiz wird durch die Psychiatrie beliebiger. Sie kann sie mal nehmen oder weglassen. Sie kann sie in der Tat weglassen. Die ist nicht, also kein Richter und keine Richterin sind gebunden. Richtig. An die Gutachten. Sie könnten sagen, die kümmern uns nicht, aber sie können sie wunderbar benutzen, um die Beliebigkeit des Urteils zu verstärken. Und umgekehrt ist natürlich die Psychiatrie, wird durch die Art, wie sie mit der Justiz verbunden ist, von ihr auch nebenbei bezahlt wird, eigentlich ganz unwichtiger Sachverhalt, wird sie natürlich zusätzlich so weit über alles, was vielleicht wissenschaftlich sein könnte, hinaus instrumentalisiert.
Richtig.
Es gibt, ich weiß nicht, ob Sie sich das kennen, es gibt im deutschen Fall einen berühmten Fall, den Schräberfall von 1904, wo das Reichsgericht zu Leipzig einen gewissen Schräber, den Sohn eines unmöglichen Vaters, er selber Landgerichtsrat, dem hat die Familie die Mündigkeit absprechen lassen. Und das Reichsgericht sagt, alles, was Ihr Psychiater uns hier sagt, ist für uns völlig uninteressant. Mhm. Der Mann tut niemand was zu leiden, der wird komisch, geht vielleicht als Napoleon mit der Demenz praecox, wie man das so schön sagt, durch die Welt, was immer er tut, er singt Lieder oder pfeift oder was immer. Er darf alles machen, was er will. Das, als Gericht haben wir nur dann zu urteilen, wenn jemand andere Menschen gefährdet. Ja, ja. Das war das berühmte Schreiber-Urteil von 1904, wo die Justiz sozusagen zu ihren klassischen rechtsstaatlichen Elementen gestanden hat, wo dann also seither, um mit Sass zu reden, nicht der Fortschritt, sondern der Rückschritt stattgefunden hat. Frage ist, wie ist das denn gegenwärtig in diesem Doppelpassspiel?
Also gegenwärtig scheint es mir so zu sein, und ich bekam das auch mal von einem Richter so draußen auf dem Flur bestätigt, dass sich eigentlich, dass die Urteile eigentlich mehr und mehr von den Psychiatern gefällt werden in diesem Bereich. Weil die Gerichte, die Materie ist ja von Natur her undurchschaubar. Und die Psychiatrie gibt sich ein Image, als könne sie den Blick ins Innerste des Menschen tun, der einem Juristen verwehrt ist. Und dann versteckt sich der Jurist dahinter und kann dann ja auch sagen, ja Gott, ich bin ja nun mal nicht Psychiater und der Psychiater hat ja gesagt und demzufolge komme ich zu dieser Konsequenz. Nicht? Denn sie haben immer die Formulierung in den gerichtlichen Urteilen, dem schließt sich die Strafvollstreckungskammer aus eigener Überzeugung an. Punkt. Dann wird ein bisschen referiert, dass derjenige, weiß ich, eine Borderline-Störung nach der Klassifikation von Kernberg, weiß der Richter natürlich auch nicht, wer das ist, egal, Vorweise mit dissozialen Anteilen und noch ein bisschen Narzissmus ist auch dabei, wobei auch diese im Laufe der Jahre immer mal ein bisschen wechseln, diese Diagnosen, und dem schließt den nachvollziehbaren Darlegungen des, des Gutachters schließt sich das Gericht aus eigener Überzeugung an. Punkt.
Bei der vierten Frage, ich will noch eine weitere Frage stellen, ich stelle die vierte und fünfte Frage. Was immer Sie sagen, ich stelle die vierte und fünfte Frage. George Alexander, es tut mir leid, ich stelle sie. Otherwise I'm leaving.
There you are.
I'm quite stubborn on that respect. Die vierte Frage stelle ich nur vor der Audience, vor uns alle, da erwarte ich keine Antwort, aber sie betrifft unseren Zusammenhang. Er hat drei Teile. Erstens, wie viele Psychiater aus dem NS-Zusammenhang haben weiter geurteilt? Zweitens, wie viele Schüler dieser Psychiater sind nach wie vor zugange? Und drittens, wie steht es mit der Methodologie der Psychiatrie, die aus dem NS-Zeit überkommen ist, die weiter zurückgeht? Diese drei Fragen stelle ich nur. Ich sage, will von Ihnen keine Antwort. Zur letzten Frage will ich eine Antwort. Es gibt ja nicht nur den Zusammenhang zwischen Psychiatrie und Justiz, System, das wir jetzt gerade behandeln, sondern es gibt auch eine Psychiatrisierung der Strafgesetze.
Ja.
Und war bei uns typischerweise, also bei uns heißt, ich bin eigentlich, identifiziere mich nicht mit der Bundesrepublik, aber sage das mal ausnahmsweise, in der Bundesrepublik Deutschland herrscht ein Strafgesetz, das unter anderem der Mordparagraf, ein Mörderparagraf, entstanden durch den Führerbefehl des bekannten AHA, unverändert ins Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland übernommen, also Paragraph 211 StGB, wo nicht der Mord behandelt wird, sondern der Mörder behandelt wird. Also das, was der Michel Foucault ja wunderbar in Überwachen und Strafen dargestellt hat. Meine Frage ist, wie weit kann man von einer solchen Psychiatrisierung des Strafgesetzes in der Strafprozessordnung, in dem Fall mehr der Strafgesetze als der Strafprozessordnung, in etlichen Paragraphen schon reden. Also ich würde neben dem 211er würde ich etwa den 240er nehmen. Das ist Nötigung in verwerflicher Absicht, wie es bei uns so schön heißt, und andere Dinge mehr. Wie würden Sie diese Frage beurteilen?
Also ich muss da passen. Ich muss da ganz schlichtweg passen. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Dazu fehlen mir die Kenntnisse. Aber vielleicht darf ich, wenn wir noch von den Gutachten und so weiter sprechen, noch etwas nachschieben, was ich vorhin vergessen habe, zu diesem verdammten HCR-20, der übrigens, sagte ich wohl, aus Kanada kommt. Da stellen Sie sich vor, alle Gutachten oder sonstigen wissenschaftlichen Experimente beruhen ja immer dann auf der Erfahrung. Wenn wir etwas so beurteilen und es verhält sich nachher auch so, dann war die These richtig. Hier wird also die These aufgestellt, dass jemand, der so und so viele Punkte erwirkt, dass der in Zukunft Gewalttaten begehen wird. Nur, wenn Sie aufgrund dieses Testergebnisses dazu kommen, dass derjenige in Zukunft Gewalttaten begehen wird, erhebliche, dann lassen Sie den vermutlich ja nicht frei laufen. Das heißt, Sie können niemals realisieren, ob Ihre Ausgangshypothese, dass jemand, der so und so viele Punkte bekommt, nachher tatsächlich gewalttätig wird, das können Sie doch nicht realisieren. Und schon von daher verbietet sich's unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten, solch ein Verfahren überhaupt anzuwenden. Abgesehen mal davon, dass eben der Mensch ein Individuum ist und nicht ein Fall der Statistik, zu einem Fall der Statistik degradiert werden darf. Aber das nochmal zurück zu diesem anderen Thema.
Tom?
Thank you.
Ich möchte mich bei Frau Peter bedanken für eine hervorragende Darstellung, für eine hervorragende Aussage. Aber nicht unbedingt als Reaktion auf Ihre Bemerkung möchte ich trotzdem einiges sagen über das, was mir aufgefallen ist während Ihrer Aussage. Ich rede jetzt hier für mich persönlich. Aus meiner Sicht haben wir uns ins ganz tiefe Wasser begeben.